Abbild und ich habe ihn das bis heute nicht vergessen. Er hat nämlich angefangen und gesagt, wir können schon eine ganze Menge Latein. Und die Botschaft sollte wohl sein, das ist alles gar nicht so schwer und gar nicht so mühsam, sondern wir haben das eigentlich schon drauf. Und als Beleg hat er uns ein paar Vokabeln genannt, sowas wie Zirkus. Und so mit Mühe kam er auf 10, 12 andere Vokabeln, die wir schon kannten. Und behauptete, damit hätten wir es eigentlich schon drauf. Das war natürlich böse Schummelei. Mit diesen 10, 12 Vokabeln haben wir nicht mal den ersten Satz in der allerersten Lektion geschafft. Das war, glaube ich, Publius Rusticus Est, wenn ich mich noch richtig erinnere. Das war Schummelei. Die Behauptung, wir könnten schon Latein und dabei können wir es überhaupt nicht. Ich behaupte trotzdem auch, dass ihr schon glaubt. Ich behaupte sogar, dass ihr schon eine ganze Menge glaubt. Und ich möchte euch erstmal belegen, dass das keine Schummelei ist. Denn ich kenne euch ja nicht, ich kann es ja nicht wissen eigentlich. Es kann ja sein, dass Christen hier sind, es kann sein, dass Menschen anderer Religionen da sind oder auch Leute, die sich als Atheisten verstehen. Ist ja alles möglich und ich kann es nicht wissen. Trotzdem behaupte ich, ihr glaubt. Ihr glaubt zum Beispiel, dass dieses Gebäude hier in einem so guten Zustand ist, dass heute Abend weder dieser Fußboden einkrachen noch die Decke einstürzen wird. Ihr könnt das nicht wissen. Oder hat es einer überprüft? Nö, ich auch nicht. Woher weiß ich, dass ihr das glaubt? Ganz praktisch, weil ihr hier so gelassen sitzt. Wenn ihr es nicht glauben würdet, würdet ihr nämlich nicht hier sitzen. Oder ab und zu mal skeptisch nach oben schauen. Falls euch eure Freundin gesagt hat, dass sie heute Abend nicht mitkommen möchte, weil sie arbeiten muss oder weil sie Kopfschmerzen hat, dann habt ihr ihr das auch geglaubt. Und glaubt nicht, dass sie sich mit dem gut aussehenden Typen trifft, den sie heute in der Mensa gesehen hat. Warum weiß ich, dass ihr das glaubt? Weil ihr hier sitzt. Sonst wärt ihr bei eurer Freundin. Oder je nachdem, wie der Typ aussah, vielleicht wärt ihr dann im Fitnessstudio. Aber ihr sitzt hier ganz gelassen, weil ihr glaubt, dass eure Freundin in Ruhe am Schreibtisch sitzt oder ihre Kopfschmerzen auskuriert. Du glaubst also eine ganze Menge Dinge, und zwar auch wesentliche Dinge. Das ist nicht nur am Rand. Jedem Piloten, wenn ihr fliegt, vertraut ihr im wahrsten Sinne des Wortes euer Leben an. Ihr glaubt so sehr an die Kontrollen, an seine Ausbildung, an alles Mögliche, dass ihr ihm euer Leben anvertraut. Das ist also eine ganze Menge, was man schon glaubt, und zwar ohne zu spinnen. Sei denn, wir spinnen alle. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil, wer solche Dinge nicht glaubt, der spinnt. Den nennt man dann zwanghaften Menschen. Der steht dann nämlich überall, bevor er einen Raum betritt. Kann ich mir mal die Unterlagen ansehen, wann ist hier zum letzten Mal eine Behörde drin gewesen? Der könnte bei jeder Ampel schauen, Moment, hier ist zwar jetzt grün, aber ist auf der anderen Seite wirklich rot und könnte da nochmal hingehen und gucken, könnte jedes Essen vorkosten lassen und so weiter. Da würden wir sagen, der spinnt. Der ist zwanghaft und praktisch ging es auch gar nichts. Man kann gar nicht, diese Dinge kann man einzeln für sich überprüfen, aber alles zusammen überprüfen, was wir jeden Tag so glauben, geht überhaupt nicht. Wir haben also eine Gruppe von Dingen, die wir alle glauben. Alltagsdinge, die man theoretisch überprüfen kann, aber praktisch nicht tut. Es gibt noch eine tiefergehende Gruppe. Es gibt nämlich Dinge, die ihr glaubt, die man prinzipiell nicht überprüfen kann. Zum Beispiel, woher wisst ihr, dass das hier, was ihr für die reale Außenwelt haltet, überhaupt eine reale Welt ist? Es könnte ja sein, dass wir in der Matrix leben. Das ist nicht erst eine Frage seit diesem Film, das ist eine alte Frage in der Philosophiegeschichte bei den alten Griechen, bei Descartes. Woher können wir das wissen, dass die Außenwelt überhaupt die Außenwelt ist? Theoretisch kann es doch sein, dass das alles sich nur in meinem Kopf abspielt. Genau genommen, dass mein Kopf auch nicht gibt, sondern dass das alles nur eine reine Denksache ist. Irgendeine geistige Suppe. Woher wollt ihr es wissen? Ihr könnt ein Experiment machen, ihr könnt euch kneifen. Aber wenn es weh tut, beweist das gar nichts, denn es könnte ja sein, dass dieser Schmerz selber nur Teil dieser geistigen Welt ist. Ihr könnt euch auch eure Mutter anrufen. Die freut sich wahrscheinlich, wenn ihr sie anruft. Und die kann euch dann bestätigen, doch, ich bin real. Hilft euch aber auch nichts, denn es könnte sein, dass sie auch Teil dieser Scheinwelt ist. Ich meine das ganz ernst. Wie gesagt, das ist keine Frage für Spinner. Das haben kluge Philosophen schon immer bedacht und kluge Produzenten in Hollywood auch. Ich musste übrigens, als ich hier reinkam und diese Lampen sah, wie heißen die, Wächter oder so bei der Matrix, diese komischen Kaffee-Dinger. Ich glaube, dass die Lampe euch nicht auf den Kopf fallen wird. Jedes Experiment, was ihr machen könnt, kann diese Frage nicht lösen. Denn jedes Experiment setzt ja voraus, dass die Anordnung von eurem Versuch eine reale Außenwelt ist. Das heißt, diese Frage könnt ihr gar nicht auf irgendeinem wissenschaftlichen Weg beantworten. Jede Erfahrungswissenschaft setzt schon voraus, dass die Frage beantwortet ist. Deswegen ist Glaube in diesem Sinne gar kein Gegensatz zur Wissenschaft, sondern sogar Voraussetzung. Wenn ihr nicht glaubt, dass es eine reale Außenwelt gibt, macht es überhaupt keinen Sinn, Wissenschaft zu treiben. Dann braucht ihr gar nicht erst mit irgendeinem Versuch anzufangen, denn es ist ja eh alles nur irgendein geistiges Zeug. Es macht keinen Sinn. Könnt ihr euch eigentlich schenken. Jeder glaubt das. Jeder glaubt das, dass die Außenwelt real ist, aber wirklich wissen kann es keiner. Auch die Philosophen glauben das. Manche sind zwar extrem und behaupten, dass sie es nicht glauben, aber wissen können sie es auch nicht. Es gab in der Antike oder soll mal gegeben haben einen radikalen Skeptiker namens Krates. Der hat dann gesagt, man kann gar nichts erkennen, deswegen sage ich auch nichts und bewege nur meinen Finger. Aber Aristoteles hat später scharfsinnig gesagt, das darf er auch schon nicht. Denn das Bewegen eines Fingers zeigt, dass er eine Meinung ausdrückt. Wenn man aber nichts erkennen darf, darf man auch keine Meinung ausdrücken. Also schon das Bewegen des Fingers zeigt, dass er irgendetwas glaubt, dass es irgendetwas doch gibt oder dass es sich lohnt, irgendwo eine Meinung auszudrücken. So radikal glaubt das keiner. Und wenn man sich die Naturwissenschaften genauer anguckt, will ich jetzt nicht machen, aber dann werdet ihr sehen, da gibt es überall auch noch auf anderen Ebenen Axiome, wo man sagt, ab da, das setzen wir jetzt mal voraus, ab da sind die Beweise schlüssig, aber die Grundaxiome sind nicht zu beweisen. Du glaubst also eine ganze Menge. Alltagsdinge, die du nicht überprüfst, einfach aus Gewohnheit nicht, und tiefergehende, ganz wesentliche Dinge, die du prinzipiell überhaupt nicht überprüfen kannst. Wir haben uns aber daran gewöhnt, wir glauben die trotzdem und setzen die irgendwie voraus. Was ich damit sagen will, wer glaubt, spinnt überhaupt nicht. Sondern es ist völlig normal, es ist sogar Bedingung, um irgendwie hier zu leben, dass man etwas glaubt. Wenigstens diese Dinge. Glauben ist also eine Grundkategorie, ohne die geht es überhaupt nicht. Das ist eine etwas oberflächliche Perspektive, dass angeblich die Naturwissenschaften es sozusagen mit handfestem Wissen zu tun haben. Dann kommen so die Historiker, die sind noch so einigermaßen, haben wenigstens noch Indizien. Dann kommen die Psychologen, die spekulieren schon mehr. Und dann kommen die Philosophen und Theologen, die spinnen nur rum. Manche haben so ein Bild und denken, das ist hier schwammiges Gedusel und das ist handfestes Wissen. Das stimmt einfach nicht. Wir haben nirgendwo wirklich ganz streng handfestes Wissen. Vielleicht in der Mathematik, aber da auch nur, was theoretisch gesetzt ist. Und auch da kann man drüber streiten. Also, wo es immer wirklich um diese Welt geht, haben wir immer ein Stück Glauben vorausgesetzt. Allerdings, Glauben heißt jetzt nicht, dass es völlig willkürlich ist, dass man einfach so das Nächstbeste glaubt, sondern wir glauben Dinge auf zwei Grundlagen. Zum einen begegnet uns etwas und wir sagen, ja, da ist etwas auf uns zugekommen, das wirkt irgendwie glaubwürdig. Und es gibt Indizien dafür, für das, was wir glauben. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Decke eingestürzt ist. Das ist ein Erfahrungswert und ein Indiz, dass es auch hier nicht passieren wird. Unsere Welt hat eine Ordnung. Das ist ein Indiz, dass sie real ist. Die Traumwelt, wenn wir träumen, merken wir ja nicht, dass sie nicht real ist. Aber die ist nicht geordnet. Da können Personen, Orte plötzlich von einer auf die andere Sekunde wechseln. In der realen Welt, die ich jetzt mal real nenne, passiert das nicht. Wenn ihr nachts eine Mücke im Schlafzimmer habt, verschwindet die nicht einfach. Entweder ihr killt sie oder sie wird euch nerven, aber die verschwindet nicht einfach. Es ist also eine Ordnung in der Welt und das ist ein Indiz dafür, dass sie echt ist. Aber wissen können wir es nicht. Ich möchte einen Schritt weitergehen. Jeder Mensch glaubt etwas, irgendetwas, mindestens diese grundlegenden Sachen. Was glaubst du oder wer ist dein Gott? Das ist jetzt der nächste Schritt, wo wir einen Schritt näher rankommen an das, was man sonst sich unter religiösen Glauben vorstellt. Ich möchte euch jetzt mal einen Gottesbegriff einführen, den Martin Luther genannt hat, der nicht selbstverständlich ist. Normalerweise, wenn wir das Stichwort Gott hören, denken wir, das ist irgendwie ein höheres Wesen. Also hier ist die Erde und darüber ist er irgendwie oder da drinnen oder irgendwie anders, ewig, allmächtig, irgendwie so etwas. Und da kann man drüber streiten, ob man an so ein Wesen glaubt oder auch nicht. Natürlich muss man an so ein Wesen nicht glauben. Aber Luther hat das mal anders definiert, hat gesagt, man könnte Gott auch funktional definieren. Nicht davon, was er für ein Wesen hat, sondern davon, was für eine Funktion er erfüllt. Luther hat das so genannt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Ob der überirdisch ist oder ewig oder ist völlig egal. Es kann auch was ganz anderes sein, aber entscheidend ist, er erfüllt eine Funktion in deinem Leben. Also eine Größe, auf die du dich in letzten Fragen beziehst. Worauf du dich in letzten Fragen beziehst, diese Größe, das ist in Wahrheit dein Gott. Etwas ausgeführt. Luther hat den großen Katechismus geschrieben, da hat er die 10 Gebote ausgelegt. Und zum ersten Gebot, du sollst nicht andere Götter haben, neben mir, schreibt er Folgendes. Was heißt einen Gott haben, beziehungsweise was ist Gott? Antwort, ein Gott heißt etwas, von dem man alles Gute erhoffen und zu dem man in allen Nöten seine Zuflucht nehmen soll. Einen Gott haben heißt also nichts anderes, als ihm vom Herzen vertrauen und glauben. Ich konkretisiere das noch ein bisschen. Alles Gute erwarten, das heißt also Wert erwarten. Was gibt euch Wert? Woher erwartet ihr euren Wert? Warum schaut ihr morgens in den Spiegel und sagt, das ist gut, dass es mich gibt? Oder falls ihr das nicht könnt oder nur mit Zögern könnt, wovon würdet ihr euch versprechen? Was müsste passieren, damit ihr sagen könnt, es ist gut, dass es mich gibt? Was gibt euch euren Wert? Das könnte so ein Gott sein. Meist hat man dann mehrere von diesen Göttern in diesem funktionalen Sinn. Was gibt mir Orientierung? Orientierung ist ein furchtbar altbackenes Wort. In konservativen Kreisen heißt das manchmal, junge Menschen suchen wieder Orientierung. Stellen die sich dann so vor, als würden die ankommen, großer Meister, gib mir Orientierung. Das passiert natürlich nicht. Aber wir haben eine Frage, die im Grunde die Frage nach Orientierung ist. Und das ist die Frage, was muss ich tun, damit mein Leben besser wird? Die Frage haben wir uns wahrscheinlich alle schon mal gestellt. Was muss ich tun, damit mein Leben besser wird oder wenigstens, damit es so bleibt, wenn ich jetzt zufrieden bin? Was muss ich dafür tun? Vielleicht auch, wenn man etwas engeres Gewissen hat, fragt man, was muss man tun, damit die ganze Welt besser wird? Ist natürlich feiner, diese Frage. Aber ehrlich gesagt fragen wir manchmal auch erstmal, was müssen wir tun, damit es uns besser geht? Das ist die Frage nach Orientierung. Wem stellst du diese Frage? Und schließlich die Gegenseite, wozu man Zuflucht nehmen soll in seinen Nöten, das ist das Thema Sicherheit. In einer älter werdenden Gesellschaft wie unserer ist Sicherheit ein ganz großes Thema. Fängt schon bei den Jüngsten an. Wir haben jetzt ein Kind bekommen und es war fast nicht möglich, eine Krankenversicherung abzuschließen, ohne gleich noch eine Kinderinvaliditätsversicherung und eine Kinderausbildungsversicherung mit abzuschließen. Unsere Tochter kann noch lange nicht laufen, aber man soll jetzt schon mal versichern, was passieren könnte, falls sie irgendwann einen Unfall hat und dann nicht mehr laufen kann. Also Sicherheit ist ein großes Thema, natürlich erst recht, wenn man etwas älter wird. Was gibt dir deinen Wert? Woran orientierst du dich? Wovon erwartest du, dass dein Leben besser wird? Und was gibt dir Sicherheit? Das sind sozusagen deine Götter. Luther zählt mögliche auf. Geld natürlich. Geld ist der gängigste Gott, auch damals schon. Dann weiter großes Wissen, Klugheit, Gewalt, Beliebtheit, Freundschaft und Ehre. In diesem Sinne haben wir auch alle einen Gott. Haben wir eine oder mehrere Größen, auf die wir uns beziehen und uns unser Herz dranhängen und sagen, ja, dem vertraue ich. Da glaube ich, dass dieser Wert oder diese Person diese Dinge, diese Fragen beantworten kann. Es gibt einen Dialog zwischen Sherlock Holmes, dem Detektiv, und Dr. Watson, seinem Freund. Da erklärt Dr. Watson Sherlock Holmes, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht etwa umgekehrt. Und er wundert sich, dass dieser intelligente Mensch Sherlock Holmes das nicht weiß. Und Sherlock Holmes sagt ihm, aha, mäßig interessant, ich werde es schnell wieder vergessen. Und Watson sagt, wieso denn das? Also, ist doch wichtig und relevant und umstürzlich. Und Holmes sagt, es betrifft meinen Alltag nicht. Es betrifft meinen Alltag überhaupt nicht, spielt für mich gar keine Rolle, deswegen werde ich schnell wieder vergessen. Manche Menschen denken, die Frage, ob man an einen Gott glaubt, ist so eine Frage, die für den Alltag keine große Rolle spielt. Ob da irgendwo so ein alter Mann mit Bart ist oder nicht, ist vielleicht gar nicht so relevant. Aber wenn ihr diesen funktionalen Begriff von Luther nehmt, dann ist das verdammt relevant für unseren Alltag. Woher bekommen wir diese Dinge? Wert, Orientierung, Sicherheit. Das ist eine enorm wichtige Frage für unseren kompletten Alltag. In der Bibel, im Alten Testament, gibt es eine gewagte Unterscheidung. Die unterscheiden zwischen richtigen Waren, genau genommen einem Waren, und falschen Göttern. Das klingt jetzt erstmal sehr arrogant, sehr anmaßend. Wer will das sagen? Die sagen, wir sind Falsche, da ist ein Richtiger. Und wir verstehen das ganz praktisch. Diese falschen Götter sind nämlich die, die nicht helfen können. Die haben damals richtige Götzenbilder vor Augen. Es wird dann bei einem Propheten mal geschildert, da sägt man einen Baum ab im Wald, halbiert den, die eine Hälfte wird im Ofen verfeuert, die andere Hälfte, da schnitzt jemand was drauf, stellt das auf einen Altar und die Leute fallen davor hin und sagen, du bist unser Gott. Also seid ihr blöd. Natürlich kann euch dieses Stück Holz nicht helfen. Es ist also schon eine sehr entscheidende Frage, habe ich einen richtigen Gott im Sinne von, kann er mir wirklich helfen, oder habe ich einen falschen Gott im Sinne von, der kann mir nicht helfen. Und falls ihr noch nicht an diese Unterscheidung glaubt, zitiere ich euch das Grimmsche Wörterbuch aus dem Jahr 1936. Also das Wörterbuch von den Gebrüdern Grimm gegründet, ist ja fortgeschrieben worden. 1936 stand da zum Glauben etwas in der Richtung, früher meinte man mit Glauben nur Übernatürliches, heute meint man auch Innernatürliches und Weltliches. Zum Beispiel Glaube an sich selbst, Glaube an die Menschheit, Glaube an Deutschland, Glaube an den Führer. Und wer sagt mir jetzt, es gäbe keine falschen Götter? Selbstverständlich gibt es das. Werte, Personen, Vorstellungen, Systeme, an die Menschen ihr Herz hängen und mit denen sie untergehen. Mit denen ihr Leben scheitert. Wo sie denken, es wird besser, aber es wird schlechter. Es geht kaputt. Es gibt wirklich falsche Götter. Versteht mich nicht falsch. Selbstverständlich bin ich für Religionsfreiheit. was ein falscher Gott ist, kann natürlich kein Staat beantworten. Es darf auch keine Religion einfach so euch vorschreiben, was ihr da zu glauben habt. Natürlich nicht, das ist eure Sache, an wen ihr euer Herz hängt. Das darf euch niemand vorschreiben. Aber es hat Konsequenzen. Das kann politisch nur freigelassen werden, muss jeder selber wählen können. Aber macht euch klar, es hat Konsequenzen. Es ist keine Spielwiese, wenn man sein Herz an etwas hängt, sondern entweder es funktioniert und das Leben wird wirklich besser oder es kann auch eben untergehen, es kann auch erbärmlich schiefgehen. Also ein großer Teil unserer Vorfahren hat mal sein Herz an den falschen Gott gehängt und unser Land in den Ruin getrieben. An wen glauben wir? Es ist eine entscheidende Frage, von der vieles abhängt. Und ich behaupte, es gibt in dieser Frage auf Dauer keine Neutralität. Es gibt natürlich Phasen, wo man es nicht so richtig weiß. Ich glaube, ein bisschen hier, ein bisschen da und suche mal und informiere mich hier. Und natürlich gibt es das. Und das kann auch eine Weile dauern. Aber auf Dauer gibt es keine Neutralität. Falls ihr der Meinung seid, am besten man hält es einfach offen, dann ist eben das euer Gott. Der Grundsatz, man muss alles offen halten, dann erwartet ihr davon, dass ihr am besten fahrt, weil ihr vielleicht nicht so radikal oder sowas werdet. Es gibt ja Menschen, die haben diese Sorge, zu radikal ist gefährlich, also lieber etwas milder. Dann ist eben diese Milde euer Gott. Und dann muss sich aber auch dieser Gott fragen lassen, ist er wahr, funktioniert er oder funktioniert er nicht? Ich kann euch mindestens sagen, auf dem Feld von Beziehungen funktioniert er sicher nicht. Wer da alles offen lassen will, wer da nicht so viel investieren will, wird weniger Qualität von Beziehung erleben, notwendig. Woran glaubst du? Eine wichtige, eine vielleicht sogar die allerwichtigste Frage. Das Gemeine an der Frage ist, wir können die richtige Antwort nicht im Experiment herausfinden. Wir können die richtige Antwort nicht wissenschaftlich exakt analysieren. Es ist immer ein Stück Sprung. Es bleibt immer etwas, was wir aus grundsätzlichen Gründen nicht erweisen können, nicht wissen können. Es ist immer ein Stück Risiko, ein Stück Wagnis. Es gibt Indizien, die für bestimmte Götter sprechen und gegen sie sprechen, aber es gibt keinen letzten Beweis. Nur manche scheidet offensichtlich aus. Offensichtlicher Humbug scheidet zum Beispiel aus. Ich habe mal gehört, es gibt die Religionsgemeinschaft der Donaldisten. Die glauben also, dass Donald Duck irgendwie existiert in irgendeiner Parallelwelt und Gott sei. Da würde ich sagen, wären wir uns schnell einig, das ist offensichtlicher Humbug. Das kann ich wirklich niemandem empfehlen, daran sein Herz zu hängen. Es gibt Dinge, die sind offensichtlich gescheitert. Wie der Nationalsozialismus. Ich würde auch den Kommunismus dazu zählen. Die sind offensichtlich gescheitert und ich kann nicht, wirklich nicht nachvollziehen, wie man heute noch da sein Herz dran hängt. Was anderes ist es bei Sozialismus oder bei Kritik am Kapitalismus. Die ist natürlich sehr aktuell und auch sehr notwendig. Aber dieses klassische kommunistische Modell, würde ich sagen, ist gescheitert. Und es gibt Dinge, die sind widerlegbar, weil sie einen klaren Selbstwiderspruch haben. Komplexe Dinge gehen nie logisch ganz auf. Gott nicht, aber auch die Physik nicht. Aber manche Dinge haben mitten in ihrem Herzen einen krassen Selbstwiderspruch. Und da kann man deswegen auch nicht wirklich dran glauben. Und ich möchte euch ein Beispiel nennen, was sehr verbreitet ist. Das ist der Relativismus. Der sagt, also jede Religion, jede Weltanschauung, jeder kann für sich sein Ding für wahr halten. Er soll aber bitte die anderen in Ruhe lassen und sagen, die sollen es auch für wahr halten können. Ich behaupte, das funktioniert nicht. Praktisch funktioniert es bei vielen Dingen nicht. CO2-Ausstoß, kann man nicht sagen, oh, ich glaube da nicht dran, deswegen kann ich das jetzt für mich weiter ausstoßen. Man kann auch nicht nur für sich rauchen oder so. Es gibt ein paar Dinge, wo es praktisch nicht geht. Aber es gibt theoretisch auch ein großes Problem. Und ich möchte euch kurz aufmalen. Ich bin ein furchtbarer Zeichner. Meine Konfirmanden lachen immer, wenn ich anfange, einen Stift in die Hand zu nehmen. Aber hinterher können sie sich besser merken, was ich ihnen sagen wollte. Deswegen riskiere ich das jetzt hier auch. Das ist so ungefähr ein Kreis. Und ich mache jetzt mal Weltreligionen da rein. Hier sind also die Christen. Hier sind die Juden. Hier ist der Islam. Das hat jetzt nichts zu bedeuten. Das sind einfach willkürlich zugeordnete Symbole hier. Also hier sind die Buddhisten. Und hier sind die Hinduisten. Da mache ich jetzt mal so eine schräge Schraffur. So, und diese Relativisten sagen also, die können alle in ihrem Bereich sagen, natürlich, wir glauben an Jesus, sagen die Christen. Klar, dürfen die Muslime dürfen sagen, wir glauben nicht an Jesus. Jesus war ein Prophet, aber nur mehr auch nicht. Natürlich dürfen die Juden auch sagen, Jesus war ein Prophet, wir glauben es anders und so weiter. Jeder darf das für sich sagen. Nur darf keiner behaupten, das gilt auch für jemand anderen. Also was verboten ist, ist der Übergriff. Die Christen dürfen also nicht hier hingehen und sagen, hallo, ihr müsst auch so glauben. Denn das wäre ein Übergriff, behaupten die Relativisten. Die Buddhisten müssen selber das für sich nicht nur entscheiden, sondern das ist nicht erlaubt. Ich darf es nur für mich für richtig annehmen, aber keinem anderen sagen. Das klingt ja auch zunächst mal sympathisch. Das klingt zurückhaltend im Urteil und eben nicht so radikal und so weiter. Es gibt nur ein großes theoretisches Problem. Also praktisch auch, aber ein theoretisches. Was sagen denn die Relativisten? Sind die neutral? Die sagen, ihr Christen dürft alles Mögliche erzählen. Aber ihr dürft nicht sagen, dass eure Wahrheit für alle gilt. Also widersprechen wir euch. Und erwarten von euch, dass ihr unseren Glaubensgrundsatz teilt. Nämlich den, dass man einem anderen nichts vorschreiben darf. Dasselbe sagen sie den Juden. Ihr dürft anderen nichts vorschreiben, aber wir schreiben euch vor, dass ihr anderen nichts vorschreiben dürft. Nochmal dasselbe bei den Muslimen, bei den Hindus und bei den Buddhisten. Jedem Einzelnen widersprechen die. Sie sagen zwar, wir möchten keinem widersprechen, wir möchten nicht urteilen, aber jedem Einzelnen sagen sie ins Angesicht, deine Behauptung, dass das für die ganze Welt gilt, ist falsch. Wir wissen es besser. Also ein Selbstwiderspruch genau in der Mitte, das ist ja genau das, was sie vermeiden wollen. Wir wollen ja keinem was vorschreiben, sagen die. De facto tun sie es aber und behaupten ein Dogma, was für alle Welt einheitlich gilt, was zeitlos und ohne Einschränkung gilt. Deswegen glaube ich das nicht, weil es eben einen massiven Selbstwiderspruch in sich selber hat. Und ich kann auch ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen, warum das so viele glauben. Also ich kann eher nachvollziehen, dass man sagt, ich glaube an gar keinen Gott oder sowas. Aber dieses Modell finde ich einfach theoretisch schon gleich so ein Problem. Man widerspricht sich im Grundsatz. Man behauptet, es darf kein Dogma geben und genau das ist das Dogma, was für alle gilt. Deswegen würde ich euch empfehlen, diesem Gott nicht zu folgen. Welchem denn? Jetzt habe ich natürlich ein kleines Problem. Ein paar Dinge habe ich genannt, die kann man quasi ausschließen. Für die spricht wirklich fast nichts. Ein paar Dinge spielen eigentlich, kann man vernachlässigen. Aber natürlich bleibt nach diesem Netz, was ist offensichtlicher Humbug, was widerspricht sich selbst, was ist offensichtlich gescheitert, immer noch eine ganze Menge übrig. An Göttern, an Ideen, an Vorstellungen. Da ist immer noch eine ganze Menge, was da möglich ist. Und ich kann euch jetzt nicht nachweisen, warum der christliche Glaube da jetzt irgendwie besser sein soll als die anderen. Ich kann euch nur bitten, euch darauf mal einzulassen. Denn es ist natürlich so, bei Dingen von einer bestimmten Komplexität kann ich nicht einfach von außen einmal kurz angucken, geht oder geht nicht, außer es ist so platt wie da. Als ich angefangen habe zu studieren, musste ich mal gleich im ersten Semester ein Seminar zu Wittgensteins Sprachphilosophie machen. Ich habe am Anfang überhaupt gar nichts kapiert und um da überhaupt mal reinzukommen, nach Monaten, ist die Bedingung gewesen, ich musste mich ein paar Schritte darauf einlassen. Ich durfte nicht bei jedem Satz gleich fragen, stimmt das? Was wollen die mir da unterjubeln? Sondern musste sagen, ich tue das mal beiseite und höre erst mal zu. Und lese mal und denk drüber nach und lass das ein bisschen sacken und abends vom Fernseher denke ich, ach, das ist so ähnlich wie das. Und nach ein paar Monaten dämmerte mir so langsam, was da gemeint war. Und dann kann man überlegen, stimmt's oder stimmt's nicht. Und das ist beim Glauben an einen Gott in diesem klassischen Sinn, diesem höheren Wesen natürlich nicht anders. Ihr könnt das nicht einfach so mal eben entscheiden. Man muss sich ein Stück drauf einlassen, ein paar Schritte gehen und dann gucken, spricht's mich an? Springt es mich sozusagen an, wie die Welt, die ich wahrnehme? Und ich sage, da ist was drin. Gucken, was für Indizien gibt's. Oder eben nicht. Aber darum muss ich euch bitten, diesen Sprung zu machen. Und das ist einerseits etwas willkürlich, dass ich jetzt mit dem Christentum weitermache. Andererseits ist es nicht willkürlich, weil ich nun mal Christ bin. Und das möchte ich euch bitten, wenn ihr nach Religionen sucht, auch wenn ihr bei anderen Religionen schaut. Schaut, wenn, dann bitte nach den Originalquellen. Wenn ihr euch für den Buddhismus interessiert, fragt wirklich die Buddhisten und glaubt nicht an das, was westliche Journalisten schreiben, die mal 3 Wochen in Tibet waren. Da wird einfach sehr viel geschummelt auf dem Feld, sehr viel plattgespült, sehr viel die Selbstdarstellung der Religion nicht wahrgenommen. Sehr viele westliche Autoren wissen immer alles gleich besser und nein, das sagen die ja gar nicht. Bitte schaut auf die Originalquellen. Und so richtig überzeugen kann ich das nur fürs Christentum machen, weil das die Religion ist, in der ich lebe und an die ich glaube. Das möchte ich jetzt als letzten Schritt für heute Abend machen und ich möchte euch nicht systematisch einführen, sondern mit einer Geschichte. Die Bibel macht das sehr oft so, dass sie Geschichten erzählt und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, an der ich dann deutlich machen möchte, was das heißt, im christlichen Sinn zu glauben. Die Evangelien in der Bibel, die Bücher, die von Jesus erzählen, erzählen von einer ganzen Menge Begegnungen mit ihm. Und er ist die entscheidende Person, an der der christliche Glaube hängt. Und die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, handelt von einem Mann in Israel, der wurde groß und musste sich überlegen, an wen soll ich glauben? Es gab die jüdische Religion, die war traditionell, die war gut, die war groß. Es gibt auch Indizien für diese Religion, die Geschichte, dass dieses komische kleine Volk überhaupt überlebt hat. Also komisch, meine ich es überhaupt nicht, natürlich nicht im abwertenden Sinn. Wir gehören ja mit in diesen Traditionszweig. Dass dieses Volk überhaupt überlebt hat, obwohl es doch nach weltlichen Maßstäben kaum mal Macht hatte. Dass das geklappt hat, dass sie in aller ihrer Geschichte immer wieder zusammengerufen wurden, das ist ein Indiz dafür, dass da eine Wahrheit drin ist. Kein Beweis, aber ein Indiz. Dass überhaupt eine Welt existiert, ist ein Indiz dafür, dass es einen Schöpfer gibt. Selbst wenn man die Evolutionstheorie, wo ich jetzt gar nicht groß mich zu äußern möchte, auch wenn die stimmt, die kann ja nicht erklären, warum überhaupt was ist. Und warum das Leben entstanden ist, das kann sie auch nicht wirklich schlüssig erklären. Also, das ist ein Indiz, kein Beweis, aber ein Indiz, dass es einen Schöpfer gibt. Und das glauben die Juden. Und dieser Mann weiß das und denkt sich, naja, schön und gut, aber so ganz denen anschließen möchte ich mich dann doch nicht. Warum nicht? Ist das nicht ein bisschen gewagt? Mein Herz an einen Gott hängen, den ich nicht sehen kann? Damals gab es keine Sozialversicherung. Wenn das schief geht, leidet man Not, da muss man hungern. Ist das nicht ein bisschen gewagt, damit zum unsichtbaren Gott? Ich mache lieber was Handfestes. Ich steige in die Finanzbranche ein. Geld ist sichtbar, Geld ist zählbar, da weiß ich, was ich habe, das bringt's. Und er hat noch zwei andere Probleme. Das Land ist besetzt, die Römer sind die Machthaber und die gegenüber der jüdischen Religion sind die so ein bisschen zwiespältig. Die dulden die in gewissem Maße, aber wollen auch nicht, dass die zu groß wird. Wer sich also mit den Machthabern gut stellen will, ist gut beraten, sich nicht allzu radikal auf diese Religion einzulassen. Also sagt er, naja, bisschen Distanz. Und schließlich ist der Mann sehr klein, überdurchschnittlich klein, macht ja nichts. Aber wahrscheinlich hat er ein paar Komplexe und denkt sich, ich muss das ausgleichen, ich muss was darstellen können, trotz meiner Größe. Und die Finanzbranche bietet sich an. Wenn ich reich bin, weiß jeder, ich bin wer, da fragt keiner mehr. Ist bis heute übrigens so. Lest mal die Kontaktanzeigen in edlen Zeitschriften, der Zeit oder sowas, die Kontaktannoncen, jeder dritten steht gut situiert, finanziell unabhängig oder sowas in der Art. Das macht Punkte, das macht Eindruck. Also denkt er sich, klar, ich steige in die Finanzbranche ein, ich will leben. Ich will mehr, ich will was schaffen, ich will was aus mir machen. Ich will mich modellieren, haben wir am Anfang ein paar Versuche gesehen. Ich will, dass jeder sieht, ich stelle was dar, ich bin was Gutes, ich will mir was Besonderes. Da will ich rein investieren, das will ich schaffen. Also rein in die Finanzbranche. Der römische Staat hatte damals ein bisschen komische Steuerpolitik, der hat nämlich das Zollwesen outgesourced. Also private Unternehmer konnten sich einkaufen und für den Staat Zoll einnehmen. Und die mussten dann einen Teil an den Staat abgeben und den Rest konnten sie was draufschlagen. Ein gewisser Teil war legal und sie konnten auch noch ein bisschen mehr draufschlagen. Und das war dann eben ihr Gewinn. Und bei Gewinnmaximierung schlägt man dann meistens im Zweifel etwas mehr drauf. Das hat dieser Mann eben auch gemacht und es hat auch seine Strategie hat einigermaßen funktioniert. Er wurde reich. Sein Gott in diesem Sinne also, ich hänge mich ans Geld, das kann ich sehen, das kann ich nachrechnen, hat sein Versprechen zunächst mal gehalten. Er war reich, er hatte wahrscheinlich ein großes Haus, vermutlich die attraktive Frau, die er haben wollte, weiß ich nicht, steht in der Erzählung nicht, könnte aber gut sein. Es ist ihm eigentlich gelungen, nur irgendwie zufrieden war er doch nicht. Er merkte, das ist noch nicht alles, da muss mehr drin sein. Das ist ganz schön und gut und ich habe jetzt hier mein Ding, aber das kann doch nicht alles sein. Außerdem war er natürlich nicht besonders beliebt bei der breiten Masse. Klar, wenn man da als Betrüger gilt und bis heute Steuerbeamte sind nicht unbedingt die beliebtesten, selbst wenn sie ordentlich und redlich sind. Damals erst recht nicht, wenn sie noch betrogen haben. Also da fehlte ihm was. Was also tun? Sein Gott bisher ziemlich klar definiert. Eine Mischung von Geld und Verbindung mit den Machthabern. Die sollen ihm Wert geben, die sollen ihm Orientierung geben, vorgeben, was er machen muss, damit sein Leben besser wird, und die geben ihm Sicherheit. Aber irgendwie geben sie ihm keinen richtigen Sinn. Und jetzt kommt etwas Neues. Es taucht ein Gerücht auf, dass da eben Jesus irgendwie durchs Land zieht. Ein erstes Indiz dafür, dass da was dran ist. Viele Menschen erzählen, sie haben mit ihm was erlebt, irgendwas Großartiges erlebt. Bis heute können wir auch einige Geschichten erzählen. Kein Beweis, aber ein Indiz. Also sagt sich dieser Mann Zachäus, heißt er, das muss ich mir nochmal anschauen. Warum denn nicht? Gucke ich mir mal an. Und er ist neugierig und hört dann, dass Jesus an seinen Ort kommt. Er geht dahin, sieht viele Leute da stehen und sagt, ach, das ist einfacher Volk, die mögen mich nicht, das ist nicht so schön, wenn ich mich da drunter mische. Außerdem bin ich zu klein und sehe da nichts. Da vorne ist ein Baum, da kletter ich mal hoch. Der Baum ist die optimale Position. Da kann ich mich selbst ein bisschen verstecken. Da sieht mich keiner, aber ich sehe alles. Eine wunderbare Akademikerposition. Ich kann mich so ein bisschen in die Sicherheit zurückziehen. Ich bin persönlich ja erstmal nicht gefragt, ich kann erstmal beobachten. Und dann guckt er und dann kommt Jesus und das Volk hinter ihm her und so. Und dann geht Jesus da so rum und auf einmal geht er immer näher auf seinen Baum zu. Da wird es ihm ein bisschen ungemütlich. Was will der jetzt? Und dann geht Jesus noch näher auf seinen Baum zu und guckt ihn auf einmal direkt an. Und er denkt, scheiße, jetzt komme ich hier nicht mehr so ohne weiteres raus. Es ist fast so, als wenn ihr durch ein Mikroskop schauen würdet und plötzlich winkt euch die Mikrobe zu. Ihr wolltet schön in der Distanz analysieren und beobachten, auf einmal seid ihr ertappt und seid selber mitten in dem Geschehen drin. Und Jesus sagt, Zachäus, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Und dann denkt ihr, was? Was denn das? Jetzt müsst ihr wissen, zu Gast sein war damals viel mehr als heute. Tischgemeinschaft haben war damals ein großer Ausdruck von Wertschätzung. Mit wem man zusammen aß, der gehörte zu den eigenen Leuten. Ich weiß gar nicht genau, macht ihr eigentlich ICQ oder ist das die Generation unter euch? Also meine Generation macht das nicht und unsere Konfis machen das alle. Und da kann man jemanden adden. Wenn er zu seinen Leuten gehört, dann wird er in so eine Liste geaddet bei ICQ. Damit sagt man, okay, das ist einer von meinen. Mindestens so etwas bedeutete damals Tischgemeinschaft haben. Mit wem man zusammen gegessen hat, da war klar, der gehört zu meinen Leuten. Für den bin ich verantwortlich. Da kann jeder sehen, der gehört zu meinen Leuten, klar. Und das macht Jesus jetzt öffentlich vor allem mit diesem Mann. Und sagt, mit dir möchte ich Tischgemeinschaft haben. Bei dir möchte ich zu Gast sein. Bisschen dreist ist Jesus auch, weil er schließlich kann er ihn nicht einladen, der reist ja rum. Er muss dann eben bei Zachäus essen, der muss ihn einladen. Der macht das auch und er ist völlig durcheinander. Denn von diesem Jesus wird so Großes erzählt. Und wenn nur die Hälfte davon stimmt, dann muss der wissen, was Zachäus für einer ist. Er spricht ihn ja auch an mit seinem Namen. Er weiß also, dass das kein so ganz optimaler Typ ist. Von Jesus hat man erzählt, dass er ein Radikaler ist. Ein Radikaler, der sagt, euer Herz soll ganz allein an Gott hängen, sonst an niemanden. Und normalerweise ist es so, mit radikalen Menschen ist nicht gut leben. Die sind einfach unangenehm. Ja, noch jede Freude, noch jeden Spaß reden die einem irgendwie schlecht. Verstehst du denn nicht, dass es mit dem Weltganzen zusammenhängt und die Banane, die du hier isst und dann der und so weiter. Die können einem alles madig machen. Radikale Menschen sind normalerweise keine angenehmen Zeitgenossen. Mit denen lässt sich nicht gut leben. Und bei Jesus war das anders. Er war so radikal, hat gesagt, allein Gott. Und gleichzeitig gibt es lauter Geschichten, dass Leute bei ihm aufgeblüht sind. Man würde heute im Amerikanischen vielleicht sagen, it was fun to be with him. Das war einfach gut. Und das gilt jetzt ja auch von Zachäus. Jeder Radikale hätte ihn ablehnen müssen. Hätte sagen müssen, Moment, du da oben, versteck dich nicht auf deinem Baum, ich halte dir erstmal eine Bußpredigt. Kehr du erstmal ordentlich um und erstmal, du bist doch das Letzte. Und Jesus sagt, ich möchte dich bei meinen Leuten haben, iss mal mit mir. Und Zachäus erlebt etwas ganz Eigenartiges. Auf der einen Seite, er muss davon ausgehen, Jesus weiß, wer ich bin. Er weiß meine faulen Kompromisse, dass ich mit Gott, ja, so ein bisschen glaube ich an den Gott der Juden auch, aber nur so ein ganz bisschen. Ich mache lauter Kompromisse und Jesus weiß das. Jesus weiß, dass ich einerseits stolz bin auf mein Lebenskonzept, dass es andererseits überhaupt nicht funktioniert. Das weiß er auch. Jesus weiß von meinen Komplexen. Bei Zachäus, dass er zu klein ist. Aber ich würde mal wetten, wenn wir jetzt hier uns gut kennen würden und einen Schutz unter vier Augen mal sagen würden, was wir für Komplexe hätten, ich bin fast sicher, jeder hätte welche. Ich habe ganz bestimmt welche. Aber ich erzähle euch jetzt nicht. Und das alles weiß Jesus, was ich für ein komischer und schräger und verbogener Mensch bin. Und trotzdem will der bei mir essen. Will der mich adden auf seine ICQ-Liste. Will der Tischgemeinschaft mit mir haben. Er kennt mich. Ich muss davon ausgehen, dass er mich kennt. Und trotzdem will der mich. Und auf einmal ist bei den guten Zachäus eine dieser Gottesfragen völlig neu beantwortet. Nämlich die Frage, woher bekomme ich meinen Wert? An dieser Frage hat er lange gekämpft. Lange Zeit war das sein Thema. Da hat er sich modelliert und gearbeitet und gerackert und betrogen und geschummelt, damit er sagen kann, ich bin wertvoll, schaut her, ich habe es geschafft. Wie lange hat er dafür gearbeitet? Wie lange hat er nach Anerkennung gesucht über diese Dinge? Manager des Jahres, das war der Titel, den er haben wollte. Und der Weg vom Manager des Jahres zum Absteiger des Jahres sind oft nur 1-2 Jahre. Denkt an Klaus Kleinefeld. Das geht schnell. Das geht schnell, dass solche Anerkennung weg ist. Und auf einmal merkt er, dieses ganze Thema ist völlig überholt. Was ist denn das, diese komische, klebrige Anerkennung meiner Leistung, die, wo ich sowieso weiß, meine Leistung wird irgendwann wieder schrumpfen. Diese komische, klebrige Anerkennung für meinen Besitz, wo ich nie genau weiß, meinen die wirklich mich, die mich hier anerkennen, oder wollen die was abhaben? Es ist auf einmal überholt, weil er plötzlich merkt, Gott selbst in Jesus will mich. Gott selbst bringt mir Wertschätzung entgegen. Gott selbst sagt, ich will dich dabei haben. Obwohl doch eigentlich, wenn Gott halbwegs anständig und radikal wäre, er wissen müsste, dass ich nicht zu ihm passe. Auf einmal ein ganz neuer Boden im Leben von Zacharias, ein ganz neuer Grund von Wertschätzung. Alles, was an mir kaputt ist, was an mir gescheitert ist, ist auf einmal nicht so tragisch. Weil Gott sagt, trotzdem sollst du zu mir gehören. Und da ändert sich das. Auf einmal, zack, ändert sich, woher er seinen Wert bezieht. Und sein altes Konzept ist im wahrsten Sinne des Wortes überholt. Er braucht nicht mehr Manager des Jahres zu werden. Und dann geht's weiter. Es wird gar nicht erzählt, was die beiden bereden. Jesus geht also zu ihm hin, die essen, haben Tischgemeinschaft. Es wird nicht erzählt, was besprochen wird. Und nach dieser Begegnung passiert eine Überraschung. Zachäus geht nämlich los, die anderen kriegen es wieder mit und sagt zu Jesus, pass auf, ich habe mir was überlegt. Die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Was? Halbierung des Besitzes ist für einen Finanzmenschen die absolute Katastrophe. Stellt euch vor, der Börsenwert von dem Besitz, den man hat, halbiert sich vom einen auf den anderen Tag. Dafür bringen sich Leute um. Und Zachäus macht das freiwillig. Vor 3 Tagen hätte er das niemals getan. Jetzt macht er es freiwillig. Die Hälfte den Armen. Und von dem Rest, wenn ich betrogen habe, den gebe ich es 4-fach zurück. Jetzt ist das keine BWL-Rechenaufgabe. Jedenfalls ist die Aufgabe so nicht lösbar. Es ist nicht mit angegeben, wie viel er am Anfang hat und wie viel es am Ende ist. Deswegen kann man auch nicht zurückrechnen. Aber immerhin 400% Zinsen, wenn ich mich nicht irre. 4-fach zurückgegeben. Die er betrogen hat. Es wird wahrscheinlich so sein, dass da nicht mehr viel übrig bleibt. Und was heißt das? Es hat sich noch mehr geändert in seinem Leben. Nicht nur die Frage, woher bekomme ich meinen Wert, sondern die Frage, woran orientiere ich mich? Bisher hat er sich orientiert an Gewinnmaximierung. Das meiste für mich, klarer Maßstab. Jetzt auf einmal hat er eine völlig neue Orientierung. Die Bibel nennt diese Orientierung Gerechtigkeit. Gerechtigkeit fragt nicht zuerst, was ist für mich das Beste, sondern fragt danach, wie werden wir einander gerecht? Wie werden wir der Gemeinschaft, die wir als Menschen bilden, wie werden wir der gerecht? Wer hat Hilfe nötig? Die Armen, also gebe ich es denen. Das ist eine Tat der Gerechtigkeit. Wie werde ich euch gerecht als Finanzmensch? Indem ich euch nicht betrüge, schon mal zumindest. Und wenn ich es getan habe, dann will ich es wieder gut machen und zahle es zurück. Eine ganz neue Orientierung, die Frage nach dem, wie wird mein Leben besser, beantwortet er völlig neu. Beantwortet er nicht mehr mit, indem ich das meiste für mich abgrase, sondern mit, indem ich so gerecht lebe, dass wir alle zusammen den besten Weg finden. Das ist die Orientierung, die Jesus ihm gibt. Das ist das Programm Jesu, wie wir ethisch leben sollen. Nach Gerechtigkeit, nicht nach persönlicher Maximierung. Und das Dritte, die Frage nach der Sicherheit, war natürlich bisher sein Besitz. Und wenn man so viel hat, fühlt man sich auch erstmal sicher. Naja, genau genommen nicht, weil man dann wieder lauter Sorgen hat, dass man den Besitz verliert. Und jedes Finanzkonzept, was man haben kann, hat eine Lücke. Da kann immer was passieren, es kann immer schiefgehen. Und ich weiß auch, ich kenne mindestens einen Menschen, der sein Leben lang nicht darüber wegkam, dass der Besitz seiner Familie in Ostdeutschland nach dem Krieg enteignet wurde. Der war sehr reich, der hatte ein großes Gut und dachte, das geht so weiter. Und dann kam die Enteignung und all sein Besitz, den er nach dem Krieg noch hatte, passte in einen Schuhkarton. Das hat er sein Leben lang nicht überwunden. Zachäus erlebt etwas ganz Neues. Er erlebt, wenn ich mit Gottes Sohn Kontakt habe, dann habe ich eine ganz andere Art von Sicherheit. Nicht so platt, dass mir dann nie das Geld ausgehen kann. Auch nicht so platt, dass ich dann nie krank werde. Aber es ist eine ganz neue Art von Verbundenheit und von Sicherheit, die darin besteht, dass ich mit dem Schöpfer der Welt verbunden bin. Dass ich mit Gott selber verbunden bin. Da bin ich auf eine Art tatsächlich so geborgen, wie mir das nichts und niemand anderes geben kann. Also unter der Hand hat sich bei Zachäus alles geändert. Mit einem Wort kann man sagen, jetzt glaubt er an Jesus. Woher weiß ich das? Das Wort Glauben kommt in der Geschichte gar nicht vor. Aber man sieht an seinem Handeln, dass sein Herz dran hängt. An Jesus. Die Orientierung von Jesus kommt, die Sicherheit von Jesus kommt und der Wert von Jesus kommt und nicht mehr von dem, was vorher war. Da ist mehr drin, als du glaubst, haben wir behauptet. Und das mehr ist Jesus selber. Das, was Zachäus da erlebt hat, könnt ihr für euer Leben und für eure Geschichte auch erleben. Dieser Ruf gilt auch für euch, dass Jesus, der jetzt nicht mehr sichtbar hier ist, aber der trotzdem wirkt, dass Jesus sagt, ich möchte, dass du mit mir lebst. Ich möchte, dass du dabei bist. Ich möchte, dass du dein Herz nicht an Dinge hängst, die untergehen. Ich möchte, dass du sie nicht an Dinge hängst, die am Ende sogar weniger wert sind als du selbst. An Sachen, die dich die falsche Götter sind. Die dich kaputt machen, die dir nicht wirklich helfen können. es ist drin, einen Glauben zu haben an diesen Gott, der wirklich trägt, der diese ganz eigene Mischung von Radikalität und, ich würde sagen, Menschlichkeit hat. Das wäre für mich sogar auch ein Indiz, dass es stimmt. Etwas, was die Humanität zerstört, kann nicht wahr sein für mich. Ich gebe zu, ich bin natürlich Kind von Westeuropa und der Moderne, sonst würde ich es vielleicht anders sehen. Aber ich glaube, dass das stimmt. Ein Gott, der einfach die Humanität zerstört, kann für mich kein wahrer Gott sein. Und Jesus ist so radikal und sagt trotzdem, hat trotzdem diesen zärtlichen, diesen geduldigen Umgang mit lauter schwierigen, komplizierten Menschen wie Zachäus oder wie mit mir. Diese Einladung gilt für euch auch. Es ist mehr drin, als du glaubst. Ein Glaube, der dich wirklich reich macht. Nicht finanziell, aber reich macht an gutem Leben. Wir glauben alle, das habe ich versucht, euch am Anfang zu zeigen, an Alltagsdinge, die wir nicht überprüfen, und an einige grundlegende Dinge, die wir gar nicht überprüfen können. Daran glauben wir alle. Die Frage, an wen wir glauben, ist nicht nur eine theoretische Frage nach irgendwie einem höheren Wesen, sondern ist die Frage, woran hängen wir unser Herz, was unseren ganzen Alltag prägt, unsere ganze Orientierung, alle unsere Entscheidungen mitprägt. Die Frage, an wen wir glauben. Eine Neutralität gibt es da auf Dauer nicht. Ich habe euch in einer Geschichte von Jesus erzählt, von dem man natürlich endlos mehr erzählen könnte. Das wird auch in den nächsten Tagen nochmal kommen und wir laden euch ein, mitzumachen, weiter bei der SMD nachzufragen. Weil das unsere Überzeugung ist, dass ihr da das finden könnt. Diesen Glauben, der Leben aufbaut. Diesen Glauben, der aus jedem noch so schrägen Menschen ein geliebtes Kind Gottes macht. Das ist möglich und das wünsche ich euch, dass ihr das findet. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, Volker. Ich weiß nicht, ob ihr die Diskussion, den Gedankenstrang so folgen könnt oder ob ihr Fragen habt. Wenn ihr Fragen habt, die ihr meint, dass es wert ist, dass alle anderen diese Frage und vor allem diese Antwort auch